Für einige Minuten möchte ich uns noch mitnehmen zu einigen Versen. Vielen Dank. Der Apostel Paulus spricht an einigen Stellen vom Heiligen Geist. Und das wäre vielleicht noch praktisch für uns, wenn wir uns diese Stellen schon einmal vorweg anschauen könnten. Wer die Bibel dabei hat, darf mit mir diese Schritte tun durch den Epheserbrief. Der Heilige Geist wird im ersten Kapitel zweimal genannt, im zweiten Kapitel wieder zweimal, im dritten Kapitel wieder zweimal, im vierten Kapitel dreimal und im fünften und sechsten jeweils wieder zweimal. Das heißt, er wird immer wieder genannt und in Verbindung damit ist die Rede von einer Tätigkeit oder von einer Eigenschaft vielleicht des Heiligen Geistes. Die erste weitere Stelle, nebst den Versen 13 und 14, die wir schon ein wenig besprochen haben. Nächste Stelle ist in Kapitel 1, Vers 17. Dort lesen wir, damit der Gott unseres Herrn, Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, euch Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, in Erkenntnis seiner selbst. Es gibt viele Stellen in der Heiligen Schrift, die sind sehr einfach zu verstehen. Aber jeder von uns, der schon einmal etwas in der Bibel gelesen hat, stößt dann auf Stellen, die doch etwas schwer zu verstehen sind. Und deshalb brauchen wir einander, um uns zu helfen, die Stellen zu verstehen. Das eine versteht dieser besser und das andere ein anderer wieder. Und so lernen wir voneinander. In diesem Vers ist von einem Geben von Geist die Rede. Der Artikel ist weggelassen. Ob das große Bedeutung hat, weiß ich nicht. Aber es ist hier wohl die Rede vom Heiligen Geist. Wir könnten also sagen, es wird von einem Geben des Geistes gesprochen. Aber nicht so, wie oft in christlichen Kreisen von einem Geben des Geistes die Rede ist. Dem Gotteskind wird der Heilige Geist gegeben, wenn er zu Jesus kommt. Wie vorhin gesagt, der Heilige Geist ist unser Heil. Und wir bekommen ihn am Anfang unseres Christenlebens. Und nachdem wird er uns nicht mehr gegeben, denn wir haben ihn. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern in seinen letzten Reden, er ist bei euch und wird in euch sein. Und er wird bei euch bleiben. Der Heilige Geist bleibt bei einem Christen. Das macht ihn zu einem Christen. Manchmal betet man in christlichen Kreisen um den Heiligen Geist. Zum Beispiel ist eine Evangelisationsversammlung und eine Gebetsgemeinschaft vorher und man bittet um den Heiligen Geist für den Abend. Das hat man immer wieder erlebt. Das ist ein Missverständnis. Er wird nicht für einen Abend gegeben. Er wird nicht verliehen. Der Prediger wird nicht neu gesalbt mit dem Heiligen Geist. Die Salbung ist einmalig. Das Geben ist einmalig. Man hat ihn oder man hat ihn nicht. Im Alten Testament konnte der Geist kommen und gehen, auch auf Gottes Menschen. Aber das ist bei uns anders. Hat man den Heiligen Geist, dann bleibt er mit uns als Christen. Dass wir abfallen können, hatte ich eben gesagt, dann entfernt sich der Heilige Geist, die Rebe wird vom Weinstock abgeschnitten. Aber ansonsten bleibt der Heilige Geist da. Es gibt eine Stelle im Thessalonicher Brief, dieses 1. Thessalonicher 4, Vers 8, da liest man verschieden. In einigen, das hat mit den Handschriften zu tun, mit den griechischen Handschriften, da liest man manchmal einen anderen Text. Nach meinem Dafürhalten, auch nach meinem Studium der Frage, ist der Text, den ich dieser Übersetzung zugrunde gelegt habe, der ältere Text. Manche halten ihn für einen jüngeren Text, das heißt, früher wäre es anders gewesen. Ich bin anderer Meinung und ich glaube, dass der sogenannte Textus Receptus oder der überlieferte Text bei weitem der älteste ist und er kann zurückgeführt werden auf die Urzeit, auf die Anfangszeit. Auf jeden Fall ist es ein Thema für sich, aber 1. Thessalonicher 4, Vers 8 ist ein gleichsam eine Probestelle oder eine Kucksstelle. Dort sagt der Apostel Paulus, spricht vom Heiligen Geist, der euch gegeben wurde. Einige Übersetzungen, wie gesagt, lesen anders. Gott, der euch den Heiligen Geist gibt. Das wäre nicht konform mit der Lehre der Heiligen Schrift. Da merkt man, wie wichtig es ist, einen Text zu haben, der sich nicht widerspricht. Die Heilige Schrift lehrt nicht, dass Gott uns den Heiligen Geist gibt. Sie lehrt, dass wir ihn bekommen haben und jetzt haben, wie Paulus dort eigentlich sagt, der euch den Heiligen Geist gab. Wieso spricht denn Paulus in Epheser 1, hier in Vers 17, von einem Geben des Geistes, der Weisheit und Offenbarung? Verschiedene Sprachen haben ihre Eigenarten. Man spricht von einem Idiom, das heißt einer Sonderformulierung, einer problematischen. Und das gibt es im Deutschen. Ein Beispiel. Man erwartet jemanden und man wird unruhig und dann sagte jemand, er könnte jede Zeit kommen, er könnte jeden Moment kommen. Ist diese Rede bekannt, diese Redewendung? Wisst ihr, dass das unwahr ist? Das ist nicht die Wahrheit. Er kann nicht jeden Moment kommen. Er kann nur an einem Moment kommen. Ja? Aber wir drücken uns so aus, er könnte jeden Moment kommen. Wir erwarten ihn jeden Moment. Und von unserer Warte aus könnte er jeden Moment kommen. Wir erwarten ihn. Aber genau genommen ist es ein Widerspruch. Oder ein anderes Beispiel im Deutschen. Wir sagen, heute in 8 Tagen treffen wir uns wieder. An welchem Tag der Woche wäre das? An einem Donnerstag, ja? Heute in 8 Tagen? Aber wenn es 2 Wochen sind, dann sagen wir nicht in 15 Tagen, sondern in 14 Tagen. Interessant, ja? Das sind so Redewendungen, die wir in unseren Sprachen haben. Man kann allerlei solche Idiome anführen. Und das Griechische hat auch solche, und mit solchen müssen wir rechnen. Das hat nichts mit Unwahrheit zu tun. Das sind merkwürdige Formulierungen, die es zu verstehen gilt. Es gibt eine, manchmal wird im Deutschen korrigiert, gleichsam, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, man übersetzt es so, wie wir es im Deutschen sagen würden. Wer jetzt ganz genau übersetzen will, der behält manchmal das problematische Griechisch. Das habe ich hier getan, in dieser Übersetzung. Und deshalb muss ich es jetzt erklären. In 1. Korinther 14 haben wir noch ein Beispiel vom Griechischen her. Da sagt Paulus ungefähr so, da euch nach Geistern verlangt. Aber ich wüsste von keinem, der genau so übersetzt. Man verändert das etwas. Aber das ist, was das Griechische sagt. Da euch nach Geistern verlangt. Was meint Paulus da? Er meint, dass der Geist sich offenbart und die Offenbarung des Geistes, die wollten die Korinther erleben. Der Geist bringt diese. Und hier haben wir Offenbarung und Weisheit Diese liefert der Heilige Geist. Aber man drückt das so aus, als würde der Geist selbst in dieser Gabe gegeben werden. In einem gewissen Sinne stimmt das auch. Das heißt, bekomme ich Weisheit, dann erlebe ich Gott, den Heiligen Geist. Ich halte es für Weisheit, aber eigentlich ist der Heilige Geist tätig da. Das ist eine Art der Formulierung. Nun betet Paulus, dass der Heilige Geist den Lesern Weisheit gebe und Offenbarung. Weisheit brauchen wir immer. Weisheit ist das Wissen um den besten Weg zum besten Ziel. Wenn ich an einem Haus aufräumen will, dann ist das mein Ziel. Jetzt ist aber die Frage zuerst einmal, ist das beste Ziel für diesen Tag? Jetzt muss ich überlegen, oder sollte etwas anderes gemacht werden? Jetzt muss ich überlegen, welches ist das beste Ziel für diesen Tag? Und wenn es das Aufräumen des Hauses ist, gut, dann bin ich weise, wenn ich dieses Ziel wähle. Aber jetzt braucht es noch mehr. Wie komme ich dazu, dieses Haus heute aufzuräumen? Jetzt muss ich planmäßig vorgehen. Was sollte ich zuerst tun? Nicht alles von hinten anfangen, sondern von vorne. Und jetzt habe ich einen Plan und versuche, den kürzesten Weg zu meinem Ziel zu erreichen. Das ist Weisheit, das ist praktische Weisheit. Wir haben allerlei Beispiele im Leben, jeder von uns kann das vielleicht erzählen, von dummen oder blöden, oder wie soll ich jetzt sagen, unweisen Vorgehensweisen in der Arbeit. Jeder von uns macht sich da manchmal schuldig. Nun will Paulus, dass wir geistlich weise sind. Was ist das höchste Ziel? Das höchste Ziel ist natürlich das Erreichen der Herrlichkeit mit Jesus Christus. Und was ist der beste Weg? Immer wieder in unserem Leben müssen wir den Weg finden, um dieses Ziel zu erreichen. Es gibt Zwischenziele. Ich will reif werden. Ich will tätig werden für den Herrn Jesus. Ich will Gutes tun. Ich will ein Zeugnis sein. Das sind weise Ziele. Wie komme ich zu diesen Zielen? Da braucht es sehr viel Weisheit, den Weg zu finden, den besten Weg. Und dann ist Offenbarung. Was ist Offenbarung? Man bekommt etwas zu sehen, das man nicht vorhersehen konnte. Ein Schleier wird weggezogen. Immer wieder brauchen wir neue Erkenntnisse. Wir lesen die Bibel, ich lese die Bibel, und da bleibt mir ein Vers verschleiert, und ich kann ihn wirklich nicht verstehen. Und ich möchte jetzt am liebsten jemanden finden, der mir den erklären könnte. Und dann gehe ich gleichsam schwanger mit diesem Vers für einige Tage und komme nicht jetzt hindurch zur Erkenntnis dieses Verses. Und dann bete ich. Sehr oft war das der Fall, als wir an der Übersetzung arbeiteten. Wie soll der Vers übersetzt werden? Das ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Man musste gleichsam ganz neu anfangen an dieser Stelle. Und dann geht man einige Tage mit diesem Vers rum. Was ist jetzt die Antwort? Man sucht in dem Buch, man sucht in jenem Buch und man betet. Und mit einmal kommt Licht. Ein Gedanke kommt vom Herrn. Das spüre ich nicht vom Herrn. Ich weiß nicht, wo der Herr ist. Ich weiß, er ist gegenwärtig. Ich weiß nur, dass mir ein Gedanke gekommen ist. Von der Schrift her bin ich dankbar, dass er vom Herrn kommt und ich nehme ihn vom Herrn. Das heißt nicht, dass ich irgendwie ein Prophet bin. Ich bin ein einfacher Christ, der dieses erlebt, was Paulus hier spricht. Jeder von uns erlebt das. Wir lesen die Bibel und plötzlich fällt Licht auf diesen Vers und wir erkennen, was Gott uns da sagen wollte. Darum dürfen wir beten. Wenn uns etwas dunkel wird oder begegnet in der Heiligen Schrift, dürfen wir beten. Vielleicht antwortet der Herr nicht so plötzlich. Vielleicht braucht es seine Zeit, vielleicht müssen wir warten. Wir müssen auch lernen zu leben mit unbeantworteten Fragen. Nicht alle Fragen werden uns beantwortet. Aber wir dürfen beten und sehr oft erhört der Herr dann Gebet und schenkt uns Offenbarung. Weiter, die nächsten Stellen, Kapitel 2. Da sind zwei Verse nicht weit auseinander. Der erste Vers wäre Vers 18. Das ist die erste Erwähnung des Heiligen Geistes in Kapitel 2. Weil durch ihn wir beide in einem Geist den Zutritt hin zum Vater haben. Hier haben wir, was ich nennen möchte, die Geografie des Gebetes. Was heißt das? Wir haben eine Straße, wir haben ein Ziel und wir haben ein Verkehrsmittel. Das Ziel ist die Verbindung mit dem Vater, Gespräch mit dem Vater, Zutritt in seine Gegenwart. Wir möchten Gemeinschaft haben mit ihm. Wie kommen wir dazu? Durch Jesus Christus, in ihm. Er ist die Straße. Durch Jesus finden wir zum Vater. Er ist unser Vermittler. Er ist unser Heiland. Und seitdem haben wir nun eine Verkehrsstraße zum Vater. Aber wie kommen wir auf dieser Straße zum Vater? Im Heiligen Geist, sagt Paulus. Das Beten geschieht durch das geistliche Verkehrsmittel Heiligen Geist. Wenn er uns begleitet, nimmt er uns mit in die Gegenwart des Vaters. Deshalb ist es so wichtig, in Harmonie mit dem Heiligen Geist zu leben. Und wenn wir merken, wir sollten jetzt beten, dann ist es vielleicht der Heilige Geist, der uns dazu drängt, der uns gleichsam mitnehmen möchte. Wollen wir gehorsam sein, eine stille Ecke suchen oder gerade da beten, wie es möglich ist? Der Heilige Geist führt uns immer wieder in die Gegenwart Gottes. Die nächste Stelle ist der letzte Vers in Kapitel 2. Indem auch ihr mitgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Christen sind Bausteine, die zu einem Tempel gehören. Der Tempel wächst auf zweierlei Art und Weise. Die Gemeinde Jesu ist ein Tempelbau, in dem Gott wohnt, in dem Gott angebetet wird. Petrus spricht davon in 1. Petrus 2. Jeder von uns ist gleichsam ein Stein in diesem Bau. Und interessanterweise wächst jeder Stein in diesem Tempel. Wenn jetzt jeder Stein in diesem Haus wachsen sollte, würden wir fürchten, es würde umkippen, ja, das Haus? Aber das geistliche Haus bleibt stabil und das wächst so. Jeder von uns hat sein Wachstum und so wächst die ganze Gemeinde nach dem Maß des Wachstums eines jeden Christen. Aber der Tempel wächst noch auf eine andere Art und Weise. Es gibt viele Schutthaufen mit Steinen und Gott holt diese durch Boten, durch den Heiligen Geist, holt er diese Steine von den Schutthaufen der Welt und reinigt sie und baut sie ein in seinen Tempel. Und so wächst der Tempel. Wozu, sagt Paulus, oder können wir fragen? Zu einer Wohnung Gottes im Geist. Alles dieses geschieht im Geist. Im Heiligen Geist ist dieser Tempel. Der Geist ist im Tempel und der Tempel ist im Geist. Du bist im Geist und der Geist ist in dir. Gegenseitige Innewohnung ist das. Und wir wohnen jetzt im Heiligen Geist und werden aufgebaut in ihm. Das ist die Lehre, die Paulus hier hat. Kommen wir zu Kapitel 3. Ich muss eilen. In Kapitel 3 ist es zunächst Vers 5. Dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zur Kenntnis gebracht wurde, wie es nun seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist geoffenbart wurde. Die Bibel wurde durch den Heiligen Geist geschrieben. Er gebrauchte heilige Männer, sagt Petrus. Das Alte Testament wurde durch Propheten geschrieben. Das ganze Alte Testament. Ein Prophet ist jemand, der für Gott spricht und schreibt. Und Gott hat Männern die Botschaft gegeben und sie haben geschrieben. Nicht immer diktiert, Manchmal schon, aber sie wurden vom Heiligen Geist geführt, sagt Petrus. Auch im Neuen Testament wurden Menschen Gottes, heilige Menschen Gottes, gebraucht, um das Neue Testament zu schreiben, sagt Paulus. Davon spricht er hier. Wir, Apostel und Propheten, wurden gebraucht von Gott, seine neue Botschaft festzuhalten, schriftlich. Und wir können jetzt uns darauf verlassen, was wir hier lesen, ist von Gott, das ist seine Botschaft an uns. Die nächste Stelle, Kapitel 3, Vers 16. Damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft zuzunehmen an Macht, durch seinen Geist, jetzt passen wir auf, in den inneren Menschen hinein. Vierter Fall. Nicht dritter Fall. Übersetzer machen hier ihre Fehler manchmal. Es muss genau gelesen werden, das Griechische muss genau übersetzt werden. Das klingt manchmal im Deutschen merkwürdig, das weiß ich. Aber es vermittelt somit, wenn wir das alles berücksichtigen, eine himmlische Wahrheit. Himmlische Wahrheiten müssen manchmal auf merkwürdige Weise zum Ausdruck gebracht werden. Wir haben dasselbe Problem am Ende von Vers 19, wo wir eine Präposition haben für den vierten Fall, in die Fülle Gottes. Aber hier haben wir die Wahrheit, dass Gott durch seinen Geist in uns Kraft vermittelt oder bewirkt. Durch diese Kraft bekommen wir Macht über uns selbst. Das Ziel Gottes mit uns ist, dass wir uns selbst beherrschen, nicht dass ein anderer uns beherrscht. Gottes Herrschaft in unserem Leben ist eine Mittlerherrschaft. Er dirigiert uns nicht, wie man eine Maschine dirigiert oder ein Auto. Wir sind keine Roboter. Wir sind Menschen und sein Geist wohnt in uns. Und in dem Maße, wie wir uns ihm unterstellen, kann er uns regieren. Er verleiht uns mit seiner Kraft Macht, sodass wir mit seiner Macht uns selbst beherrschen. Das ist die letzte Frucht des Geistes, Selbstbeherrschung. Nun wird diese Kraft in Bewegung vermittelt. Das heißt, wir wachsen, wir nehmen zu. Es gibt immer wieder neue Bereiche in unserem Leben, in unserem Innern, die vom Heiligen Geist zu erobern sind. Er will uns mehr und mehr anfüllen. Und so wirkt er in unser Leben hinein, in unser Inneres hinein, mehr und mehr. Und so kommen wir mehr und mehr in eine göttliche, unter eine göttliche Herrschaft und wir beherrschen uns selbst. Wir bringen Frucht durch den Heiligen Geist für Gott. Kapitel 4. Da haben wir in den Versen 3 und 4 die Erwähnung des Geistes gleich zweimal. Vers 3. Und euch dabei befleißigt, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Der Heilige Geist bewirkt Einmütigkeit unter denen, mit denen er es zu tun hat. Er entzweit nie. Wo Christen auseinandergehen, da kann man gewiss sein, etwas ist nicht in Ordnung. Nicht beide müssen verkehrt gehandelt haben, vielleicht nur einer, vielleicht beide. Aber etwas war nicht in Ordnung. Christen gehören zusammen. Einheit des Geistes. Es ist ein Geist, sagt er im nächsten Vers. Wir sind alle vom selben Geist gerufen worden. Auf ein und dasselbe Ziel gehen wir. Vers 4. Ein Leib ist es und ein Geist, entsprechend dem, dass ihr auch gerufen wurdet in einer Hoffnung eures Rufes, nicht Berufung. Ich Ich weiß nicht, warum man immer noch das Wort gebraucht, auch in modernen Übersetzungen. Berufung mag einmal etwas anderes bedeutet haben. Aber was es heute bedeutet, das hören wir jeden Tag. Aber das ist nicht die Bedeutung des griechischen Wortes kalein. Kaleo, wir haben noch das englische call, da hören wir, heißt ich rufe. Ganz einfaches Wort. Und solche Texte können ganz einfach übersetzt werden. Geschwister, wir sind einfach gerufen worden. Und jeder von uns darf Ja oder Nein sagen. Diese Geschwister haben Ja gesagt. Und Paulus sagt, ihr wurdet gerufen mit einem Ruf. Der Ruf ist zum Himmel hin. Und wir werden immer noch gerufen. In einem Lied singen wir, mir nach spricht Jesus, unser Held. Er geht vor uns voran und sagt, komm, komm mit, komm mit. Und wir rufen einander zu, komm mit, wir nehmen einander mit. Es geht himmelwärts, wollen wir nicht zurückbleiben, nicht schlendern. Wir wollen eilen. Wir sind gerufen worden zu einem Ziel. Ein sehr praktischer Vers. In Kapitel 4 beginnt Paulus mit dem Praktischen. Zuerst sieht er die Gemeinde innerhalb der Gemeinde, Christen innerhalb der Gemeinde und zeigt ihnen, wie sie miteinander auskommen können. Dazu gehört die Einheit des Geistes. Die nächste Stelle ist gegen Ende des Kapitels, nicht ganz am Ende, aber Vers 30. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt wurdet, davon hörten wir, auf den Tag der Erlösung. Es gibt zwei Erlösungen. Eine Erlösung bei meiner Bekehrung, ich werde erlöst von der Sünde, vom Tode. Und eine Erlösung des Leibes, wenn Jesus kommt und unser Leib verwandelt werden wird. Auf diesen Tag hin wurden wir versiegelt. Der Heilige Geist will uns dorthin bringen, wohlbehalten. Und nun sollen wir in Harmonie mit ihm leben und ihn nicht betrüben. Es gibt zwei Sünden gegen den Heiligen Geist, die wir begehen können als Kinder Gottes. Wir können ihn dämpfen und wir können ihn betrüben. In den 10 Geboten hieß es, du sollst nicht. Zweierlei Arten von Gebot. Gebote, Verbote. Du sollst Gebot, du sollst nicht Verbot. So geht es durch die ganze Schrift. Etwas wird geboten, wir sollen handeln, und etwas wird verboten, da sollen wir nicht handeln. Das eine Mal sollen wir so weit gehen, das andere Mal sollen wir nicht so weit gehen. Das gehört dazu in unserem Leben mit Gott. Auch im Neuen Testament, auch in unserem Leben als Christen. Wir haben Gebote, wir haben Verbote. Der Heilige Geist ermahnt uns, etwas zu tun, winkt uns, komm hierhin, hier ist deine Aufgabe. Oder, da sagt er, pass auf, hier ist Gefahr. Nein, nicht dies. Er wirkt in unserem Gewissen und sagt nein. Wenn wir den Heiligen Geist man könnte sagen, auch nichts anderem, in dem ein heilloses Wesen liegt, sondern werdet im Geist erfüllt. Werdet ständig im Heiligen Geist erfüllt. Seid immer dabei, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Das ist eine tägliche, stündliche Angelegenheit. Das heißt, lasst euch ganz vom Heiligen Geist regieren. Lasst euch ganz vom Heiligen Geist helfen. Was ist ein Gott? Ein Gott, ob das Afrika, Indien, Südamerika, Kanada, Deutschland ist. Ein Gott ist immer zweierlei. Ein höheres Wesen. Dass es zu fürchten, zu achten, zu respektieren gilt. Überall, wo man von Gott spricht, spricht man von einem höheren Wesen. Von diesem höheren Wesen erhofft man sich Hilfe. Das höhere Wesen hat ein Recht, mein Leben zu beherrschen. Das muss man anerkennen, sonst ist es kein höheres Wesen. Nicht jeder zieht diese Konsequenzen. Mancher spricht von einem höheren Wesen und dann geht wieder davon und zieht keine Konsequenzen. Aber Gott als höheres Wesen hat ein Recht, mein Leben zu bestimmen. Aber ich wiederum erwarte auch von ihm Hilfe. Und er ist als Gott die Hilfe des Menschen. Jeder Animist betet um Hilfe, um Regen vielleicht. Ja. Der einfachste Heide erwartet von seinem Gott oder Götzen Hilfe. Das liegt im Wesen des Namens Gottes. Ein Gott ist ein Herr und ein Helfer, die zwei. Der Heilige Geist ist Gott. Wenn er mich erfüllt, dann erfüllt ein Herr mich. Dann werde ich bestimmt von ihm. Ist man von Alkohol voll, dann wird man vom Alkohol bestimmt. Der Geist des Weines beherrscht den Geist des Menschen. Wer voll Zorn ist, wird vom Zorn beherrscht. Wer vom Geist erfüllt ist, wird vom Heiligen Geist beherrscht. Wer vom Geist erfüllt ist, der bekommt Hilfe vom Geist. Seine Macht ist in mir und stärkt mich und macht es möglich, den Willen Gottes zu tun. Dies ist ein Gebet. Es darf ein Gebet sein. Paulus wünscht es, werdet. Und es darf unser Gebet sein, dass es so ist. Und wir wollen auch gehorsam sein, damit es so sein kann. Damit, denke ich, können wir diese drei Tage abschließen. Wollen wir beten, dass Gott uns ganz beherrscht und dass wir alle unsere Hilfe von ihm erwarten. Wir schließen wieder ab mit einer kurzen Gebetsgemeinschaft. Wir danken dir, dass wir unser Leben dir anvertrauen dürfen. Wir danken dir, Herr, dass du in die Welt gekommen bist, um uns herauszuretten. Du hast uns zu deinem Eigentum gemacht. Und wir danken dir, Herr, dass wir dein Eigentum sein dürfen und dass du die volle Verantwortung für unser Leben übernommen hast. Wir bitten dich, Herr, fülle uns mit dir selbst, mit deinen Gedanken, mit deiner Kraft, deiner Liebe, mit allem dem, das du uns füllen möchtest. Und lass uns, Herr, in dieser Welt einen Unterschied machen, ein Segen sein, ein Licht für dich, ein Hinweis auf dich, zum Lobe deiner Herrlichkeit. Wir rühmen deinen Namen, Herr Jesus. Amen.